Man kann ja an Christen zweifelsohne manches witzig finden. Eine Straßenbahn hält an einer Straßenbahnhaltestelle. Mehrere Menschen steigen aus, darunter auch eine Nonne, eine Ordensschwester älteren Datums in vollem Ornat, steigt ein bisschen beschwerlich, weil sie ein bisschen älter ist, diese Treppe herunter. Ein kleiner Junge hilft ihr beim Aussteigen. Die Nonne sagt ganz gerührt: "Danke, mein Junge, das ist wirklich nett von dir." Der kleine Junge sagt ganz großzügig: "Keine Ursache. Batmans Freunde sind auch meine Freunde." Ich habe katholische Kollegen, ich komme aus dem katholischen Rheinland, die sammeln solche Witze und sie bestätigen mir, dass sie das auch völlig in Ordnung finden. Man kann also manches witzig finden. Viel wichtiger ist natürlich, dass man manches an Christen unglaubwürdig finden kann. Und da greife ich mal in meine eigene jüngere Vergangenheit zurück. Als ich im ersten Semester meines Theologiestudiums war, da war ich tatsächlich in meiner rheinischen Heimat, im linksrheinischen katholischen Neuss zu Besuch bei meinen Eltern. Und da war eins der wenigen Male, dass ich eine Taxifahrt gemacht habe. Das habe ich natürlich als Student nicht sonst gemacht. Aber damals hat mich mein Vater aus dem Büro angerufen und hat gesagt: "Junge, ich habe was Wichtiges vergessen. Kannst du mir das ins Büro bringen? Ich zahle dir auch ein Taxi." Also habe ich ein Taxi genommen. Der fröhliche Taxifahrer sagte zu mir: "Was machen Sie denn so beruflich?" Ich sagte: "Ich studiere evangelische Theologie." Der Taxifahrer sagte: "Evangelische Theologie so, so. Also wo ich die katholischen Würdenträger manchmal abends hinbringen muss. Also ich werde mich ja jetzt hüten, hier Namen zu nennen, aber das ist ja an und für sich gar nicht vereinbar mit dem katholischen Glauben." Und ich sagte: "Mit dem evangelischen Glauben ist das auch nicht vereinbar." Und ich dachte mir, was muss das mit jemandem machen, der vielleicht diese Leute erlebt, wie sie als Funktionär der Kirche irgendwo fromme Dinge sagen und er weiß, wo sie sich abends hinbringen lassen. Oder ich erinnere mich an mein Theologiestudium, wo ich lernen musste in der Geschichte der Christenheit, nicht nur von dem, was alles im Mittelalter passiert ist, das Mittelalter war übrigens sehr viel besser als sein Ruf, sondern was in den 1930er Jahren passiert ist, wie die Kirchen, die Christen reihenweise auf die Nazis reingefallen sind. Und man kann heute noch die Glückwunschtelegramme lesen, die die Kirchenleitung dem Führer geschrieben haben, wenn er wieder einen großen Sieg erlangt hat. Und es kommt einem das kalte Grausen. Und wir halten uns alle an die wenigen Leute, die den Ungeist der Zeit damals erkannt haben und die im Widerstand waren. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum viele Theologen diese kleinen runden Brillen tragen. Weil sie alle so aussehen möchten wie Dietrich Bonhoeffer. Ich habe übrigens auch jahrelang eine solche Brille getragen. Und das war zweifelsohne wirklich, ohne Witz, eine beeindruckende Gestalt. Aber leider eher der Vertreter einer Minderheit. Für andere Menschen ist es aber nicht nur ein historisches Thema, sondern auch ein ganz nahes Thema, dass sie Menschen kennen, die sich selber als ganz engagiert christlich verstehen und sie erleben bei diesen Menschen, dass sie das eine sagen, aber etwas völlig anderes tun. Wie geht man damit um? Wie kann man da trotzdem glauben, trotzdem Christ sein, wenn Christen so unglaubwürdig sein können? Nun könnte mein Vortrag eigentlich ganz kurz ausfallen und ich könnte sagen, ja, sie sind es, Christen sind manchmal unglaubwürdig, vielleicht auch zu oft, aber was meinen Glauben angeht, ist das gar nicht mein Thema. Ich bin ja nicht Christ, weil ich an Christen glaubte, sondern weil ich an Christus glaube, an Jesus Christus. Ich glaube an diese Person. Ich glaube, dass sich in dieser Person Jesus Christus Gott zeigt, dass Jesus der einzigartige Weg zu Gott ist. Ich glaube nicht an die Vorbildlichkeit oder gar Fehlerlosigkeit von Christen, sondern ich glaube an die Überzeugungskraft von Jesus Christus. Und wenn mich jemand überzeugt, dann schließt es auch immer ein, dass ich glaube, dass ganz bestimmte Dinge wahr sind. Ich glaube zum Beispiel, es ist wahr, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er lebendig ist, von den Toten auferstanden. All diese Dinge glaube ich. Und wenn etwas wahr ist, dann hört es nicht auf, wahr zu sein, wenn andere Menschen von der gleichen Wahrheit überzeugt sind, die aber persönlich unglaubwürdig sind. Wenn etwas wahr ist, hört das nicht auf, wahr zu sein, wenn es andere Menschen gibt, die das Gleiche glauben, die an die gleiche Wahrheit glauben, die sich aber persönlich unglaubwürdig verhalten. Das ist in allen anderen Lebensbereichen auch so. Stellen wir uns vor, ein Patient geht zu seinem Hausarzt und der Hausarzt sagt zu ihm: "Wissen Sie, Herr Müller oder Frau Schulze, Sie sollten nicht zu viel Alkohol trinken." Und dieser Patient oder diese Patientin stellt hinterher fest, dass dieser Arzt selber Alkoholiker ist. Dann wird dadurch nicht, das ist völlig aus der Luft gegriffen, das ist eine reine Fantasie, aber dann wird dadurch nicht der Ratschlag dieses Arztes falsch. Er als Person wird unglaubwürdig, vielleicht. Aber das, was er sagt, wird dadurch sachlich nicht falsch. Genau das Gleiche könnte ich auch in Bezug auf das Christsein sagen. Ich könnte sagen, schaut dahinter. Schaut nicht auf die missbräuchlichen Formen, auf die Perversionen, die gibt es tatsächlich, von Christsein, von gelebtem Christsein. Schaut nicht auf die missbräuchlichen, irreführenden Formen. Schaut auch noch nicht einmal auf die irreführende Verpackung. Manchmal ist es ja gar nicht so, dass Christen so fürchterlich unmoralisch sind, sondern nur, dass gelebtes Christsein nicht so fürchterlich attraktiv wirkt. Halt vielleicht so ein bisschen dröge oder lebensfern, nicht unmoralisch, einfach nur nicht so fürchterlich spannend. Und ich könnte sagen, das ist aber irreführende Verpackung. Schaut dahinter. So viel Verpackung ist irreführend. Das gilt für Konsumgüter, es gilt natürlich auch für Christsein. Wenn ich an die Gottesdienste denke, die ich in meiner Jugend erlebt habe, bevor ich selber als Jugendlicher zu einem engagierten Glauben gefunden habe. Typische Gottesdienste, manche waren schon okay, aber die allermeisten haben mir nichts gesagt. In diesem Kirchenbau aus den 60er Jahren, der eher Ähnlichkeit mit einem Parkhaus hatte. Muss man so sagen. Und wenn man sich da hinsetzt, konnte man denken, wo genau steht eigentlich in der Bibel der Satz, du sollst es nicht bequem haben. Und es waren durchaus engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer, denen ich da begegnet bin. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Ich habe schon was von denen gelernt. Aber in aller Regel war das in einer Sprache, die ich nicht verstand, in einer kulturellen Sprache, die mir nichts sagte, mit Worten, die völlig leer klangen. Es brauchte schon andere Leute, die ich dann später traf, die mir den Kern des Glaubens freigelegt haben und gezeigt haben, darum geht's, nicht um diese Form, sondern um diese Person, diesen Jesus. Und so glaubwürdig ist das, was wir von diesem Jesus glauben. Genau das könnte ich also auch jetzt sagen. Und es ist tatsächlich auch meine Überzeugung, der Kern des christlichen Glaubens ist genial, denn der Kern ist diese Person Jesus. Und die ist alle Nachfrage wert. Aber, Verzeihung, ich will es dabei nicht belassen, weil mir klar ist, dass manche Erfahrungen, die Menschen mit der Unglaubwürdigkeit von Christen machen, zu bedrückend sein können, als dass man sie einfach so beiseite wischen kann. Wenn sie zum Beispiel erlebt haben, dass Christen eben doch sehr, sehr realitätsfern sind und mit alltäglichen Problemen gar nicht so richtig zurechtkommen. Oder, dass sie vornherum was völlig anderes erzählen, als sie hintenrum praktizieren. Wie selbstverständlich Versprechen nicht einhalten, böse über Abwesende reden und vornherum erzählen sie immer ganz fromme Dinge. Vielleicht haben sie das ja auch so erlebt. Und dann kann ich die Frage zumindest verstehen, die manche Menschen stellen. Was ist denn, wenn diese Eigenschaften, die ich da erlebt habe, diese unangenehmen Eigenschaften, die mir manchmal bei frommen Menschen begegnet sind, was ist denn, wenn sie doch mit dem Inhalt ihres Glaubens zusammenhängen? Was ist, wenn es da doch eine Verbindung gibt von dem, was diese Leute inhaltlich glauben und diesen unangenehmen Eigenschaften, die sie entwickeln? Für manche Menschen auf dem Weg zum Glauben liegt hier das größte Hindernis. Und vielleicht gilt das ja sogar für einige Menschen, die hier sind, dass sie sich fragen, ja, das ist faszinierend, was ich da höre von Gott. Und ich merke, man kann das denken, dass es Gott gibt. Und es ist bestimmt schön, das Glauben zu gönnen, dass Gott Sinn gibt und dass Gott mich liebt und dass er mir Hoffnung gibt. Und diese Person Jesus, die lässt mich irgendwie nicht los. Ich habe schon so viele Leute getroffen, die sagen immer, das ist alles Unsinn, aber die Person Jesus, die lässt sie nicht los. Aber die gleichen Menschen fragen sich, naja, das fasziniert mich zwar, aber wenn ich mich jetzt darauf einlasse, was wird dann aus mir? Werde ich dann zu dem Teil eines Clubs, zu dem ich gar nicht gehören möchte? Und ich meine das nicht oberflächlich. Ich meine nicht, darf ich dann nur noch ganz bestimmte Musik hören? Sanfte Keyboard-Akkorde zum Beispiel. Wir hören ja hier immer ganz tolle Musik an den Abenden oder so. Oder darf ich nur noch ganz bestimmte organische Kleidung tragen? Oder darf ich bestimmte Witze nicht mehr lustig finden? Also ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die wirklich lustigen Witze sind immer so ein ganz kleines bisschen gemein, oder? Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen, in denen die Menschen so unglaublich unrealistisch schlagfertig sind. In einem dieser Schwarz-Weiß-Filme habe ich mal erlebt, wie zwei Männer sich streiten und mit hochrotem Kopf, gut, das kann man Schwarz-Weiß nicht sehen, aufeinander losgehen. Und der eine sagte, nun machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Und der andere sagte, wenn ich Gesichter machen könnte, hätten Sie ein anderes. Und das ist natürlich eine tolle Antwort. Nicht christlich, aber lustig, oder? Darf ich das dann nicht mehr lustig finden? Das meine ich aber nicht. Das ist alles an der Oberfläche. Ich meine, dass Menschen sich fragen, was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt Christ werde und das so richtig ernst nehme, werde ich dann zum Beispiel zu einem selbstgerechten Menschen, der sich selber so ein bisschen besser vorkommt als die anderen? Und das will ich gar nicht. Oder werde ich dann zu so einem gleichförmigen Menschen, der ganz ähnlich ist wie all die anderen Christen und alles, was an mir widerständig ist und individuell, das wird so ein bisschen abgeschliffen. Alles ist gleich. Mein Vorschlag ist, schauen wir uns diese beiden Eigenschaften mal an, als Vertretung für andere Eigenschaften, über die man auch nachdenken könnte, und schauen uns den Kern des christlichen Glaubens an und überlegen uns, gibt es im Kern dieses christlichen Glaubens irgendetwas, was solche Eigenschaften nährt, was sie fördert, gedeihen lässt? Oder ist es nicht eher so, dass der Kern des christlichen Glaubens solchen Eigenschaften gerade zuwiderläuft, dass er sie bremst und verhindert? Wie ist es zum Beispiel mit der Frage, ob Glaube selbstgerecht macht? Wir haben ja, denke ich, eine ganz gesunde Skepsis gegenüber Menschen, die allzu sehr von sich selber überzeugt sind. Folgende Geschichte habe ich von Muhammad Ali gehört, dem berühmten Boxer. Die ist bestimmt erfunden, aber es geht jetzt nur ums Prinzip. Der war auch sehr, sehr überzeugt, von wenig Selbstzweifeln getrübt. Und von dem habe ich mir gehört, dass er in einem Flugzeug saß, auf einem Langstreckenflug. Und während dieses Langstreckenflugs geriet das Flugzeug in Turbulenzen. Die Lichter leuchten auf, Sicherheitsgurt anlegen. Alle legen den Sicherheitsgurt an, nur Muhammad Ali nicht, sitzt breit in seinem Sitz. Die Stewardess kommt zu ihm und sagt, Mr. Ali, auch Sie müssen den Sicherheitsgurt anlegen. Muhammad Ali sagt, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Daraufhin sagt die Stewardess, Superman braucht auch kein Flugzeug. Das ist eine gute Antwort, auf die man sich jahrelang vorbereiten muss. Manche Menschen haben nun bei Christen die Sorge, gerade Christen, die es so ganz, ganz ernst meinen mit ihrem Glauben, ja, das sind Leute, die haben so ganz hohe moralische Ansprüche an ihr Leben, die wollen immer konsequent sein, immer ehrlich und immer alle ihre Versprechen halten und sogar ihre Feinde lieben. Und kann das nicht sein, dass wenn man sich selber einem solchen Druck aussetzt, dass man sich das so ein bisschen versüßt, dadurch, dass man sich wenigstens ein bisschen besser fühlt als die anderen? Wäre das nicht menschlich, sich so ein kleines, unsichtbares Podest zu stellen und zu sagen, wenigstens bin ich besser als die anderen? Und man muss ehrlicherweise sagen, das gibt es. Das begegnet einem gelegentlich bei Menschen, dass die sich um ein sehr moralisches Leben bemühen und gleichzeitig so ein kleines bisschen auf andere herabschauen. Das gibt es. Aber wo es das gibt, ist es nicht im Sinne des Erfinders. Im Sinne des Erfinders des christlichen Glaubens. Je mehr man sich mit diesem Erfinder und dem, was ihm wichtig war und ist, beschäftigt, desto mehr merkt man, dass es geradezu schizophren ist, wenn man Christ ist und zugleich selbstgerecht. Es passt nicht zusammen. Denn was ist das, was wir als Christen über Jesus glauben? Wir glauben doch, dass Jesus von einem Gott redet und einen Gott den Menschen nahe bringt, der Menschen liebt, ohne Bedingungen. Darüber habe ich am ersten Abend schon gesprochen. Und ich habe gesagt, das ist eine Liebe ohne Wenn, ohne Vorbedingungen. Sie gilt nicht dem, was wir tun, das kann Jesus durchaus sehr kritisch sehen, aber sie gilt uns als Person, ohne jede Bedingung. Das heißt, wir glauben, dass Gott, so wie Jesus ihn verkörpert, jeden Menschen sieht, ganz realistisch, ganz unverstellt. Er sieht auch uns alle hier, die wir hier sitzen oder stehen in diesem Raum, und er sagt gleichsam zu jedem und jeder von uns, ich kenne dich. Ich sehe dich ganz realistisch, ganz unverstellt. Ich sehe alle deine Licht- und Schattenseiten. Ich weiß um Dinge, die du noch niemandem erzählt hast, und ich liebe dich. Ich akzeptiere dich, so wie du bist, und du kannst und du musst nichts dafür tun. Du kannst dir diese Liebe nicht verdienen. Sie ist reines Geschenk. Sie wird dich nicht unverändert lassen. Sie stellt ein Leben auf den Kopf. Bedingungslose Liebe verändert Menschen viel stärker, als jeder Druck es könnte. Aber sie bleibt Geschenk. Das theologische Fachwort dafür ist Gnade. Liebe ohne Bedingungen. Diese Liebe drängt Gott nicht auf. Er respektiert, wo Menschen sich ihr gegenüber verschließen. Aber sie bleibt als Angebot für jeden Menschen bestehen. Und wenn man sich das klar macht, das ist der Kern des christlichen Glaubens, dass Gott in Jesus diese Liebe zu den Menschen bringt, dann ist es schizophren, wenn man sich auf sein Christsein was einbildet. Denn eigentlich bedeutet dann die Aussage, ich bin Christ, genauso viel wie die Aussage, ich hab's nötig. Ich habe das nötig. Das meine ich wirklich auch von mir selbst. Ich habe Gnade nötig. Ich brauche das, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, mit allen meinen Licht- und Schattenseiten. Und das Gleiche gilt für jeden anderen Christen und jede andere Christin auch. Eigentlich sollte man uns Christen daran erkennen, dass wir bereit sind, unsere Fehlbarkeit einzugestehen. Und gerade die großen Christen, also die im Glauben viel verstanden haben, behaupte ich, erkennt man daran, dass sie immer mehr davon verstehen. Wenn ich an so jemanden denke wie Martin Luther, der hatte auch seine Schattenseiten, ist gar keine Frage. Aber ich denke, man darf behaupten, er hat vom christlichen Glauben sehr viel verstanden. Und er hätte allen Grund gehabt, sich so gegen Ende seines Lebens so ein kleines bisschen darauf einzubilden, was er historisch in Bewegung gesetzt hat. Aber man hat am Sterbebett von Martin Luther auf seinem Nachttisch einen Notizzettel gefunden. Und ich habe früher immer gedacht, das wäre eine Legende, aber ich habe es nachgelesen. Es scheint wirklich so gewesen zu sein. Und auf diesem Notizzettel an seinem Sterbebett stand der Satz, wir sind Bettler, das ist wahr. Schreibt der große Martin Luther gegen Ende seiner geistlichen Laufbahn. Vor Gott bin ich Bettler. Reiner Empfangender. Deswegen habe ich keinen Grund, mich besser zu fühlen als andere. Ich darf mich nur freuen darüber, dass ich von Gott gehalten bin. Okay, sagen manche Menschen an dieser Stelle möglicherweise, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das mit der Liebe und der Selbstgerechtigkeit. Aber trotzdem, wenn ich mich auf diesen Glauben jetzt einlasse und ganze Sache mache mit Jesus, lege ich mich dann doch nicht fest. Und werde ich dadurch nicht doch zu einem sehr festgelegten Menschen und zu einem Menschen, der irgendwann ganz ähnlich ist wie all die anderen Menschen, die das Gleiche glauben. Und alles, was an mir irgendwie eigenständig ist, wird nach und nach abgeschliffen. Das ist die zweite Frage, mit der ich mich beschäftigen wollte. Macht Glaube gleichförmig? Werde ich zum Teil eines Clubs mit bestimmten Merkmalen? Werde ich dabei nicht weniger ich und alles, was an mir irgendwie ungewöhnlich ist, verschwindet? Manche Menschen fragen sich das. Und jetzt könnte ich sagen, naja, aber schaut doch mal an, wie modern und ungewöhnlich Christen sein können. Und ich wollte aber mich nicht zu sehr damit beschäftigen, weil ich Sorge hätte, dass das ein bisschen bemüht klingt. Ich denke dann an so Leute meines Alters, die immer noch unglaublich jugendlich sein wollen und verzweifelt die Basecap verkehrt rum aufsetzen. Ich habe dagegen beschlossen, in Würde zu altern, soweit es geht. Ich möchte stattdessen sehr viel grundlegender fragen und dazu müssen wir mal kurz Luft holen. Was ist das eigentlich, was Menschen einzigartig macht? Dazu erlauben Sie mir einen kleinen philosophischen Gedanken. Was ist das, was Menschen einzigartig macht? Typisch für die westliche Welt ist die Vorstellung, was mich einzigartig macht, das ist das, was übrig bleibt, wenn ich alle Einflüsse von mir abziehe. Alles das, was mich mit anderen Menschen verbindet. Wenn ich das alles weglasse, mich sozusagen auf die einsame Insel begebe, was dann übrig bleibt, das bin ich. Das ist typisch westlich, die Vorstellung des Individuum, des Unteilbaren. Das ist das, was von mir übrig bleibt, wenn alle anderen Einflüsse weg sind. Ich halte das zumindest für irreführend. Weil ich glaube, dass die Beziehungen, in denen ich lebe, mich immer auch ausmachen. Und zwar im guten Sinne. Wenn es gesunde, lebensförderliche Beziehungen sind, dann machen diese Beziehungen mich nicht weniger zu mir selbst, sondern mehr zu der Person, die ich bin. Verstehen Sie? Ich habe mich ja hier nicht aus einem Vakuum heraus materialisiert, sondern ich stehe hier zum Beispiel als Mann meiner Frau. Oder ich stehe hier als der Vater meiner Kinder. Das macht einen enormen Teil meines Lebens aus. Ich stehe hier als der Sohn meiner Eltern. ab einem gewissen Alter merkt man ja, dass man die Eigenschaften seiner Eltern auch alle hat. Oder die meisten. Ich stehe hier als der Bruder meiner Brüder. Ich habe 3 ältere Brüder. Wir haben früher immer Fußball gespielt. Ich mit dem Ältesten gegen die beiden Mittleren. Meiner Erinnerung nach haben wir immer gewonnen. Aber Erinnerung ist in der Hinsicht ein kreativer Prozess. Verstehen Sie? Und ich stehe hier als der Freund meiner Freunde und so weiter und so weiter. All diese Beziehungen machen mich aus. Wenn es gesunde Beziehungen sind, machen sie mich mehr zu mir selbst. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt diese eine entscheidende Beziehung. Es gibt ja auch ungesunde Beziehungen, die etwas von mir abschneiden und irgendwie mich kleiner machen. Aber bei den gesunden Beziehungen, die helfen mir gerade, mehr zu mir selbst zu werden. Jetzt stellen wir uns vor, es gibt diese eine entscheidende Beziehung, nämlich die Beziehung zu dem, der mich selber gemacht hat, zu dem, der mich konstruiert, ausgedacht hat, zu Gott, zum Schöpfer. Und das ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Dann ist die Nähe zu Gott nicht eine Bedrohung meiner Einzigartigkeit, sondern je näher ich an Gott rankomme, desto mehr werde ich zu mir selbst. Ich möchte das mal mit einem Bild verdeutlichen, das habe ich von dem englischen Autor C.S. Lewis ausgeliehen. Literaturwissenschaftler, bekennender Christ, Autor sehr vieler, sehr hilfreicher Bücher über den christlichen Glauben. Der hat sinngemäß mal folgendes Bild gebraucht. Ich erzähle das in meinen eigenen Worten. Er hat gesagt, stellen wir uns vor, dass eine Gruppe von Menschen, die verbringen fast ihr ganzes Leben in einer Höhle mit nur wenig Licht. Das ist jetzt nicht Platons Höhlengleichnis, es fängt nur genauso an. Also das sind diese Menschen in dieser Höhle mit nur wenig Licht. Stellen wir uns jetzt vor, durch einen Felsspalt schaut einer dieser Höhlenmenschen nach draußen und die Sonne scheint ihm ins Auge, er ist natürlich geblendet, und jemand ruft durch den Felsspalt von draußen nach drinnen, komm heraus ins Licht. Was würde dieser Höhlenmensch sagen? Er würde sagen, es gibt Menschen, die in diesem intensiven, schmerzhaften Licht leben. Wahrscheinlich sehen die alle gleich aus. Wahrscheinlich verbrennt dieses Licht alles, was an diesen Menschen unterschiedlich ist. Das Gegenteil ist der Fall. Erst im Sonnenlicht treten die Unterschiede zwischen den Menschen wirklich zutage und es wird erkennbar, wer die alle sind. Genauso ist das bei Gott. Je näher ich an Gott dran bin, desto mehr werde ich ich selbst. Und alles, was ich früher für meine Einzigartigkeit gehalten habe, keiner hat meinen Geschmack, keiner hat meine Erfahrung, das ist alles vergleichsweise harmlos im Vergleich zu dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich habe früher immer gedacht, keiner hat meinen Musikgeschmack. Und seit Spotify weiß ich, das stimmt nicht. Manchmal trifft man Menschen, die das verkörpern. Das ist noch eine interessante Beobachtung von C.S. Lewis, dass er sagt, wenn man sich die großen Bösewichte der Geschichte anschaut, die sind alle ziemlich ähnlich. Das Böse ist gar nicht spannend. Das ist auch, abgesehen davon, dass es schrecklich ist, auch ganz schön langweilig. Hitler, Stalin, Ceausescu, ganz ähnliche Typen. Die großen Heiligen dagegen sind alle ganz unterschiedlich. Martin Luther King, Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer. Also heilig im Sinne von vorbildliche Christen, keine Sorge. Ganz unterschiedliche Typen, ganz einzigartige Charaktere. Und in meinem kleinen christlichen Leben, wo ich keine großen Heiligen getroffen habe, aber kleine Heilige, kann ich das bestätigen. Ich habe ganz spannende Menschen getroffen. Die waren nicht spannend, weil die äußerlich ganz ungewöhnlich waren, sondern weil sie ein Leben in der Nähe Gottes verbracht haben. Und das hat sie mehr zu ihnen selbst gemacht. Wenn ich an den Pastor denke, bei dessen Frau ich in der Jugendgruppe zum Glauben gekommen bin. Dieser Pastor ist mit uns als Jugendgruppe auf Sommerfreizeiten gefahren. Ein ziemlich runder Mann. Sehr fröhlich, sehr weltoffen, theologisch sehr versiert. Er hat immer gekocht und Bibelarbeiten gehalten. Wenn er gekocht hat, hat er riesige Töpfe mit Grießbrei gekocht, an die er so kleine Stücke Kochschokolade versenkt hat. Wenn er Witze erzählt hat, hat er über seinen eigenen Witz so sehr gelacht, dass er rot angelaufen ist und der ganze Körper hat gewackelt. Und wenn er Bibelarbeiten gehalten hat und von Jesus erzählt hat, habe ich ihm jedes Wort geglaubt. Oder ich denke an eine andere Person, die habe ich nur literarisch kennengelernt. Die ist ein bisschen berühmter. Kommt auch aus den 1930er Jahren. Nicht so berühmt wie Dietrich Bonhoeffer, verdient es allerdings eigentlich ähnlich berühmt zu sein. Und zwar Pfarrer Paul Schneider. Ich weiß nicht, ob Sie von dem mal gehört haben. Eingegangen in die Geschichte als der sogenannte Prediger von Buchenwald. Pfarrer Paul Schneider war Pfarrer in einer kleinen Gemeinde in der Pfalz und war eigentlich gar nicht so fürchterlich politisch, aber die Nazis gingen ihm auf die Nerven, weil sie ihm die Jugendlichen aus der Jugendarbeit abspenstig machten. Also hat er irgendwann angefangen, von der Kanzel herunter gegen die Nazis zu predigen. Relativ riskant in den 30er Jahren. Hat auch im Schaukasten seiner Gemeinde Aufrufe gegen die Nazis aufgehängt. Auch sehr riskant. Kam dann ins Konzentrationslager. Es wurde ihm gesagt, sie können wieder raus, sie können frei sein. Sie müssen nur versprechen, nicht in ihre Gemeinde zurückzukehren. Paul Schneider sagt, das kann ich nicht versprechen. Das ist meine Gemeinde. Er wird freigelassen, kehrt sofort in die Gemeinde zurück, hält einen Gottesdienst, wird gleich wieder verhaftet, kommt ins Konzentrationslager und lässt sich auch dort den Mund nicht verbieten. Wenn beim Lagerappell die Hakenkreuzflagge gehisst wird und alle die Kappe abnehmen müssen, lässt er die Kappe auf und sagt, vor dieser Flagge nehme ich doch nicht die Kappe ab. Wird verprügelt, setzt die Kappe wieder auf. Stellt sich im Hof beim Appell vor den sadistischen Lagerkommandanten und sagt zu ihm, ich verklage Sie vor dem Richterstuhl Christi, Sie sind ein Massenmörder. Kommt in Isolationshaft in eine Einzelzelle. Wenn sonntags morgens die Häftlinge auf dem Lagerhof stehen und da versammelt sind, zieht sich Pfarrer Paul Schneider an den Gitterstäben seiner Zelle hoch und ruft in den Hof hinein, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gemordet und gefoltert, aber Christus sagt, ich bin die Auferstehung, weiter kommt er nicht, wird wieder verprügelt. Jeden Sonntagmorgen hält er diese kurzen Predigten. Andere Gefangene in dem Lager, die gar keine Christen waren, politische Gefangene, Kommunisten und andere, sagen Jahrzehnte später, dass sie tief beeindruckt waren von diesem Mann. Von diesem sturen Pfarrer, der sich den Mund nicht verbieten lässt. So kann das aussehen, wenn jemand ein Leben in der Nähe Gottes verbringt, im Kleinen wie im Großen. Das macht ihn nicht weniger zu sich selbst, sondern mehr zu sich selbst. Was also, wenn wirklich etwas dran ist an diesem Glauben an Jesus? Und wir haben vielleicht zu sehr bisher nur auf die Verpackung geschaut. Dann ist es Grund genug, sich mit dem Kern dieses Glaubens zu befassen. Und natürlich zunächst dadurch, dass wir darüber nachdenken, diskutieren, haben wir gleich nochmal Gelegenheit dazu. Aber der Kern des christlichen Glaubens ist ja nicht nur ein Etwas, eine ganze Reihe von Aussagen und Überzeugungen, sondern der Kern des christlichen Glaubens ist ein Jemand, nämlich die Person Jesus Christus, von der ich glaube, dass er jetzt hier ist, unsichtbar hier präsent. Und ich glaube, dass er darauf wartet, dass wir mit ihm reden, mit ihm ins Gespräch kommen, ihn kennenlernen oder ihn wieder neu kennenlernen. Auch dazu ist nachher nochmal ganz kurz Gelegenheit. Ich werde zum Schluss des Abends ein Gebet sprechen und wenn Sie möchten, können Sie in Gedanken in dieses Gebet mit einstimmen. Und das kann für Sie die Möglichkeit sein, nochmal neu Jesus zu sagen, dass Sie im Vertrauen auf ihn leben möchten. Das ist ein Angebot. Sie können in Gedanken mit einstimmen. Sie können aber auch erstmal weiter darüber nachdenken. Ist alles okay? Es ist eine Sache zwischen Gott und Ihnen. Das können Sie selber überlegen, was jetzt für Sie passend ist. Aber der Kern des christlichen Glaubens, diese Person Jesus, verdient jedes Nachdenken und jede Beschäftigung. Es ist zu wichtig, als dass wir uns ablenken lassen von all dem, was zugegebenermaßen oft schwierig und schmerzhaft ist. Aber es darf nie verdecken, worum es im Kern des christlichen Glaubens geht. Das ist viel zu gut, als dass wir es verpassen dürften. Damit danke ich Ihnen auch heute für das geduldige Zuhören. Jetzt ist Gelegenheit für Gespräche und Rückfragen. Vielen Dank.